Die klassisch französische Küche ist einfach die Basis der großen Küche. Da gibt es kein Drumherum.
Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Rolling Pin Talks. Mein Name ist Jürgen Pichler und ich habe heute, wenn ich mir einen Gast wünschen dürfte, ja, auf der ganzen weiten Welt, dann habe ich ihn heute. Ja. Er ist eine Legende. Ich habe ihn einmal genannt, die Mutter aller Köche. Er ist der Chef der Chefs. Er durfte vor kurzem seinen 80. Geburtstag feiern. Er wurde 1941 geboren, machte seine Lehre im Hotel Straubinger in Bad Gastein, kochte dann bei der Familie Heberlin, war nicht bei Paul Bocuse und eröffnete dann 1971 als Küchenchef das Tantris, holte dort 2 Sterne. 1978 folgte sein eigenes Lokal, das legendäre, sagenumwobene Aubergine in München, die zur Keimzelle des deutschen Küchenwunders wurde, wo als erstes Restaurant Deutschland mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Dann ging es weiter, Berater, Konzepte auf der ganzen Welt und dann so als Patron des Icarus 2-Sterne-Restaurant von Red Bull-Eigentümer Dietrich Mateschitz, sozusagen das, was er noch als Patron begleitet, aber viele, viele weitere Projekte. Und darum freue ich mich unglaublich, heute ihn als Gast zu haben, den Chef der Chefs, die Mutter aller Köche, the Godfather, Eckhard Witzigmann.
Hallo, grüß dich, servus. Danke, es ist eine Ehre. Danke sehr.
Ich danke dir. Danke vielmals für die Zeit. Ich weiß, es reißt sich jetzt jeder um dich und du musst mit deiner Zeit gut umgehen. Darum freut es mich sehr, dass wir Zeit haben. Du hast ein wunderbares Buch auf den Markt gebracht, eigentlich 2 Bücher, für mich ein Gänsehaut bekommen, wie ich's gelesen habe. Da ist sozusagen das ganze Leben von dir beschrieben. Wir haben eine wunderbare Coverstory über dich gebracht. Dein Leben wurde sozusagen ganz stark schon in allen Facetten beleuchtet. Wenn es dir recht ist, gehen wir so ein bisschen Step by Step anhand von Fragen Meilensteine deines Lebens durch. Ist das okay für dich,
Eckhard? Okay, ja.
Wunderbar. Ich fange ganz früh an. Der erste Lehrtag im Hotel Straubinger, hast du erzählt, lief bekanntlicherweise nicht so gut. Die erste Lektion deines Lehrmeisters Ludwig Scheibenpflug lautete, man sollte eine geklärte Suppe nicht wegschütten. Also, wie muss ich mir deine Lehre vorstellen und wie war es damals?
Ja gut, das war ja der 1. Mai, Tag der Arbeit 1957. Und ein bisschen nervös, ja, und habe eben das Klärfleisch mit dem Leberreis, ja, den mein Vater liebend gerne als Suppe gegessen hat, ja, den der meine Mutter immer exzellent gemacht hat, und habe den Kapitalfehler gemacht, dass ich das Klärfleisch aufgehoben habe und die Suppe weggeschüttet, ja. Und da werden natürlich Herr Scheibenpflug, der Domküchenmeister, nicht begeistert und hat nicht geschrien, aber laut und deutlich mir zu verstehen gegeben, das darf nicht noch einmal passieren.
Wie war der Lehrling Eckhard Witzigmann? Wie muss man das vorstellen?
Der Lehrling Eckhard Witzigmann war, kann man sagen, begeistert. Begeistert, diesen wunderschönen Beruf auserkoren zu haben. Ja. Es war ja so, dass es ja nicht so einfach war. Bad Gastein ist ja gespickt mit wunderschönen Hotels und dementsprechend großartigen Küchenchefs. Es war ja immer, wie gesagt, waren in jedem Hotel großartige Küchenchefs, ja. Und es war nicht so einfach, einen Lehrplatz zu finden. Und das ist ja eigentlich auch heutzutage die Grundvoraussetzung, einen guten Lehrplatz vorzufinden, wo man eben den Kochberuf von der Picke auf lernt und nicht, wo schon alles vorgemacht ist und nur mal in den Dings reinschieben muss, in die Mikrowelle und, ja. Und das war eben Straubinger. Und mein Vater war natürlich nicht begeistert. Ja, der hätte lieber gesehen, dass ich die Schneiderei übernehme, die ja sehr gut gelaufen ist, ja. Und meine Mutter wollte natürlich, das war ja alles studieren und Architekt oder wie auch immer. Aber ich bin, ich finde halt den Kochberuf einzigartig schön, auch heute noch. Und ich habe den großen Vorteil gehabt in Hotel Straubinger, dass wir ja alle 4 Monate mussten wir immer den Boston wechseln. Das heißt, wir haben eine eigene Metzgerei gehabt. Wir haben da eben alles gemacht, von Blut- und Leberwürste bis zu Sulzen und so weiter und so fort. Wir waren auch in der Mehlspeisenküche, was ja ganz wichtig ist. Bei der Madame Michelin hat die sogar geheißen. Und da sind wir alles nicht so gern reingegangen, aber es waren immer viele Mädchen da in der Patisserie. Und ja, und so mussten wir eben alle Posten einzeln durchmachen. Aber es war ein wunderbarer Lehrchef, ja, und eine tolle Brigade. Und natürlich Familie Straubinger ist eine bekannte Hotellerie, Hotelierfamilie, ja. Baggerstein ist ja im Aufschwung, ja, wird ja ganz neu gebaut mit der Hirmer-Gruppe, und das ist eben der Platz, der Ortsplatz, nicht? Der Straubinger Platz, wo eben das Hotel Straubinger mit viel Geschichte, dann ist die Post vis-à-vis und oben das Badeschloss. Und ich freue mich für Baggerstein, dass es jetzt ja wieder aufwärts geht.
Es sind in den zwei Büchern, ja, kann man Bücher, wirklich Werke, sind wunderschöne Fotos deiner Jugend. Also wer das Buch noch nicht hat oder die Bücher noch nicht hat, bitte kaufen. Es ist so schön, den jungen Eckhard Witzigmann. Ich glaube, du warst so ein richtiger Lausbub, würde man sagen. Also man sieht dieses Grinsen.
Ja, Lausbub, ja. In der Schule sind wir geheißen, mein Cousin Walter und ich waren die Kleinsten, ja. Und dann sind halt die Eltern immer wieder mal, die Mütter runtergefahren, haben sich erkundet. Also zuerst war ich in der Hauptschule, war ich in Baggerstein, und dann in die Hauptschule bin ich nach Hofgerstein gefahren, ja. Und dann hat es immer geheißen, die zwei Kleinen könnten ja, wenn sie wollten. Und dann war ich dann, wie gesagt, in der Handelsschule, und dann habe ich ja dann zwischendurch eben mich entschieden, den Kochberuf zu ergreifen, und das war die richtige Wahl. Ich kann es auch immer wieder nur, also mal, dieser Beruf kann ich weiterempfehlen, auch für die jungen Leute. Ja, man, sicherlich ist es kein Honiglecken, aber er ist so vielseitig und er ist so, kann man sagen, er gibt ja so viel, kann man sagen, Glücksmomente. Also bitte, ergreift den schönen Beruf Koch.
Gebt dir vollkommen recht, das ist die Zukunft. Ja, was war dein Moment, wo du sagst, ich möchte Koch werden? Gibt es irgendwo so das, der eine Moment, sagst, das war der Grund?
Ja, das war schon, wir sind einmal, ich bin ja aufgewachsen in der Südtiroler Siedlung, ja, und da war der Heinz Ecker, hat er geheißen, der ist dann rüber nach San Francisco, und der hat gelernt in der Konditorei Kovacs. Und wir sitzen so auf der Mauer, ja, da wurde immer gekreuzelt und Kugel gespielt und so weiter und so fort. Und dann haben wir irgendwie so geredet und dann sagt er, ja, in der Krone suchen sie einen Kochlehrling. Und das war irgendwie, kann man sagen, ja, ich werde Koch. Und dann bin ich da hingegangen und habe gefragt, war kein Platz frei. Dann hat mein Papa gesagt, du suchst doch selber den Platz. Und da bin ich halt losmarschiert, ja, und hat überall habe ich Absagen bekommen, ja. Bis mein Papa sich bereit erklärt hat und beim Direktor von Hotel Straubinger, der Kunde war bei ihm, anzuklopfen, ob ich eben als Lehrling im Straubinger anfangen kann. Es war so, dass einmal hat die Familie Straubinger den Lehrling eingestellt und einmal war es der Herr Scheibenflug. Und eigentlich war der Herr Scheibenflug dran gewesen. Und deshalb war ich auch nicht so willkommen. Willkommen geheißen beim Herrn Scheibenflug am Anfang. Und dann war das eine wunderschöne Beziehung, was wir gehabt haben. Und ich habe dann immer wieder besucht, dann von Salzburg ist mir zugekommen und habe mich besucht im Aubergine. Und ja, da war immer ganz glücklich und stolz, und ja, das war eine tolle Zeit. Und das, ja, und da werde ich nie vergessen, dann hat sich verabschiedet und dann hat er mir das Du angeboten. Und dann habe ich gesagt, Herr Scheibenflug, ich kann Sie nicht duzen. Und hat Tränen in den Augen gehabt, ja, und dann ist er leider verstorben. Und das Schlimme war das, dass ich nicht aufs Begräbnis gehen konnte, weil ich zu der Zeit in Amerika war. Leider. Naja.
dann ging es gleich weiter, das heißt, die Lehre war zu Ende, ging es dann gleich Richtung Heberlin oder nee. War was dazwischen?
Dann natürlich, es hat auch der Herr Scheibenpflug noch eingefädelt, Herr Scheibenpflug war dann Oberstudienrat in Klessheim. Ja, also das war schon ein richtiger guter Pädagoge auch, ja. Und das ganze Team im Straubinger war ja wirklich exzellent, da hat es mit sehr vielen Frauen auch, ja, bestückt. Dann ging es weiter in das Grand Hotel Bad Ragaz, in das Grand Hotel Bad Reichenhall, Axelmannstein. Das war jetzt ein ganz gutes Hotel. Eigentlich sollte ich nach München gehen zu dem berühmten Walterspiel in das Hotel Vier Jahreszeiten. Aber da ist er dann auch schon gestorben. Und dann hat man das Ganze dann hat man umgedacht und dann bin ich in das Grand Hotel Axelmannstein. Und da habe ich dabei 1,5 Jahre und da habe ich viel gelernt, weil ein halbes Jahr war ich da stellvertretender Patissier beim Herrn Blinsinger. Ja, das war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Und einen tollen Direktor haben wir gehabt, den Herrn Direktor Hofacker, ein Schwabe, ja. Und da musste ich ja immer schon reinfallen mit der Voiturier. Das hat er immer gegeben, vom Wagen runterzuschneiden. Einmal in der Woche und einmal hat es gegeben kalt. Ja, und da bin ich immer hin und dann zu den Gästen und vorgelegt. Das war gut. Da haben wir gelernt, mit den Gästen umzugehen, zu reden. Und, und da musste ich auch da Silvester mit dem kleinen Schweindel reingehen. Ich war halt immer derjenige, der da das Opfer war, ja. Und dann hat mich der Herr Direktor Hofacker weiterempfohlen nach Pontresina in das Schlosshotel, ja. Das liegt ja vis-à-vis bei St. Moritz, wo ich dann immer war, ein leidenschaftlicher Skifahrer, war zwar verboten Skifahren, ja, aber trotzdem habe ich die Ski abgestellt im Skistadl und bin halt dann immer wieder nachmittags gefahren, ja. Hier letzte und so weiter und so fort. Dann, natürlich hat es, das war die Familie Linsenmeier. Dann bin ich dann nach Königswinter auf dem berühmten Petersberg, Hotel Petersberg. Und dazu meist, es war 62, war Charles de Gaulle eben das erste Mal in Deutschland zu Gast, ja, und ist mit Adenauer am Petersberg als Gast gewesen und das habe ich noch miterlebt, ja. Dann bin ich in die französische Schweiz nach Villers-sur-Rollon. Da habe ich dann, da waren wir dann über 50 Köche, relativ auch wieder schönes Skigebiet. Man hat schon was, wir waren ja 10 Köche nur auf dem Gemüseposten. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, es war ein großes Hotel auch, ja. Und habe ich mein Militär gemacht, wie es gehört, ja. Mein Vater hat immer gesagt, ich wollte nicht, aber mein Vater, ein richtiger Staatsbürger, macht sein Service-Militär. Da war ich schon zu alt, war ich ja da fast 23 Jahre alt. Im Glasenbach, ja, da habe ich dann, bin ich mit dem Lürzer Herbert oben von Obertauern im selben Zimmer, wir haben heute noch Kontakt, ja, jetzt ruft er mich gerade an von Kroatien, hat mich angerufen am Schiff, ja, wunderbar. Ja, und dann Militär, und dann habe ich den Paul Simon kennengelernt im Schlosshotel Pontresina. Und der hat einen Küchenchef gemacht und hat mich dann angeschrieben, ob ich nach Davos kommen möchte und dort den Chef Gabmoget zu machen. Habe ich zugesagt, ja, aber da habe ich gemerkt, dass ich die Fingerfertigkeit und überhaupt, also wirklich total verloren habe, habe mir das am Anfang sehr, sehr schwer getan, ja, bin aber dann mit ihm runtergegangen nach ins Grand Hotel Bad Ragaz, wieder als Chef Gabmoget, das war damals meine Stärke, die kalten Buffets und so weiter und so fort. Und dann habe ich, das war halt der Knackpunkt, in Davos beim Skifahren den Jean-Pierre Heberlin kennengelernt. Und wir sind zweimal per Zufall mitten, einmal im Schlepper, einmal im Lift hochgefahren. Und dann sagt er, was ich mache, dann sage ich, ich arbeite im National. Dann sagt er, da wohnen wir ja mit Léon Payer, dem Winzer vom Elsass. Und dann habe ich gesagt, also, Mein Traum wäre, einmal in Frankreich arbeiten zu können. Als Österreicher war es ja nicht, wir waren ja nicht in der EU. Und dann, ja, und dann habe ich ja die Zeugnisse mitgebracht, haben uns getroffen im Pöstle unten und so weiter und so fort. Immer wieder geschrieben. Da wollte ich schon nach Johannesburg gehen. Dann kriege ich, bevor Saisonende, bekomme ich ein großes Kuvert, dass ich am 15. Februar 65 anfangen kann in der Oberste Lille. Das war natürlich grandios. Das war grandios.
Wie muss man sich das vorstellen? War das die große, hat dich noch auf ein neues Level gebracht? Wie war das Niveau noch unterschiedlicher dann?
Ja, das war über ganz andere Dimensionen. Allein schon einmal, das waren ja alles große Hotels, wo ich vorher gewesen bin, ja. Und dann, das war ja ein Familienbetrieb, ja. Die Madame Marie, die Frau von Monsieur Paul Heberlin, hat mich am Zug in Colmar abgeholt, ja. Dann habe ich ja zwei Rennräder dabei gehabt. Da musste ich gleich wieder zurückschicken, ja, weil es nicht erlaubt war, ja. Zoll und so weiter und so fort. Und dann habe ich ja gewohnt im Restaurant, oben am Balkon oben, wunderschön, ja. Und ja, und das war halt ein familiärer Betrieb, ja. Und das war halt ganz was anderes, als wo halt 25 und dann teilweise noch mehr Köche gewesen sind. Und das war, ja, und dann, ja, die ganze Atmosphäre und dann die Vielfältigkeit und dann die Produkte. Und das war gerade natürlich der Februar, ne, der 15. Februar, die Trüffelsaison, mit den ganzen wunderschönen Hummer und Krustentieren und Wild und, das war ja fantastisch. Das waren andere Dimensionen. Das war eine, ja, es war wirklich ein Schlaraffenland, ja. Habe ich immer gehört, wenn der Monsieur Paul unten dann seine Mousse gemacht hat für den Sommer Soufflé, dann bin ich immer schon runtergegangen früher und dann habe ich ihm geholfen, ausbuttern, Schalotten ausstreuen und so hat es halt begonnen, dass man halt dann der Monsieur Paul dann schon ein bisschen einen Stein im Brett gehabt hat, ja.
Also ab zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber auch etwas getan, damit man aktiv mitarbeitet. Man merkt diese Leidenschaft bei dir.
Ja.
Ich glaube, das fehlt ja vielen heute auch, dass sie glauben halt, man bekommt alles geschenkt. Ich glaube, wenn man wirklich erfolgreich sein will, muss man ja tun, ja.
Ja. Nee, und das war der große Vorteil war natürlich auch bei Monsieur Paul, dass wir da eben auch teilweise Mittag, wenn ich gefragt habe, ich würde mir ganz gerne mal eine Bouillabaisse machen oder würde gerne mal eine Matlotta oder irgendetwas, einen besonderen Wunsch. Und da hat man dann Mittag eben, wie gesagt, immer so ein Mittagsgericht gehabt, ja. Und dann hat der Monsieur Paul, der hat dann immer wieder das alles gemacht und so weiter und so. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich habe geschrieben. Und dann durfte ich sogar seine Rezepte, hat er mir jetzt mal gegeben zum Anschauen. Der Herr Weber, der war ja früher beim Zar-Koch, ja, der ist dann auch hier und einmal gekommen. Und da habe ich dann immer die kalten Buffets gemacht, ja, bei Hochzeiten und so weiter. Das war ja meine Stärke, ja, also da habe ich ein Talent dazu gehabt. Aber dann beim Heberlin habe ich dann, wie gesagt, dann war er da mehr am Fischposten. Ich war ja dreimal bei ihm, ja. Und dann 67, wo er den dritten Stern bekommen hat, hat er mich zurückgeholt, ja, vom Erbprinz, und dann war er, bevor ich nach Amerika gegangen bin, nach Washington, D.C., habe ich noch mal 3 Monate bei ihm so, noch mal so Stage gemacht zum Aufwärmen und so weiter und so fort, ja. Und durch das, und der Marc war damals 8 Jahre alt und die Daniel war 2,5 Jahre und darum bin ich einfach, wie er sagt, der große Bruder von ihm eigentlich, von Marc Heberlin, vom Sohn, ja.
Schön. Ja. Dann gab es Stationen dazwischen, dann sagt man, das ist war Bocuse jetzt dann prägender oder Heberlin?
Total unterschiedlich. Also da auch von der Küche her unterschiedlich, auch von der Personalität. Bei Bocuse hat man mal gesehen, ja, also er hat angefangen, im Restaurant zu bewegen, ja, der Stellenwert, den ein Koch gehabt hat in der Gesellschaft, war ja, das mal schon einzigartig. Und der Bocuse war natürlich ein Typ, ja, der war ja immer am Titelbild und der Bocuse war ja eine imposante Person, ja, und ein genialer Vermarkter und natürlich gefragt in der ganzen Welt, ja, und der ist ja jeden Tag in der Früh ist er auf den Markt gefahren, ja, und hat da eingekauft, ja, und der war alles im Laufschritt da ausladen und das war der war schon immer, kann man sagen, Disziplin, ja, und auch Nachmittag zum Beispiel müsste ich schon zum Friseur gehen, après-midi, du warst schon le coiffeur. Wenn du nicht beim Friseur warst, dann hast du eben die Wache gehabt, ja, am Nachmittag. Weil bei ihm war ein Prinzip, ja, kein Gast verlässt mein Restaurant hungrig. Wenn sie zum Beispiel jetzt irgendjemand verirrt hat oder eine Panne gehabt hat, ja, mit dem Auto und ist zu spät gekommen, ja, dann wurde immer noch etwas gemacht. Ja, was Einfaches, aber immer was gemacht, ja. Ja, da habe ich viel gelernt bei ihm. Ja, die Spüler waren bei ihm ein Heiligtum. Spüler waren, ja, die, da geht gar nichts, ja. Also einmal war es so, da habe ich Hummersoße warm machen müssen, also Hummersoße eben gemacht, passiert. Dann hat ihm der Topf nicht gepasst, dann habe ich den umgeleert müssen. Also waren es 3 Töpfe. Und dann geht er halt in die Spüle und sieht eben, 3 Töpfe waren angekleckert mit Hummersoße. Dann fragt er, wer hat die Hummersoße heiß gemacht? Da war ich schon 26,5 Jahre alt, ja? War da nicht 20. Und dann habe ich gesagt, das nächste Mal machst du die Blanche. Machst du die Spüle. Na, aber wir haben ja dann so viel Kontakt gehabt, und wenn ich den 3. Stern bekommen habe, hat er mir die Etude de la Cuisine Française, das ist ein Buch mit 12 Kilogramm, was die Hotel von Jule in Japan, in Osaka, ja, die Juji, ein Buch von 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart mit allen großartigen Chefs, wurde da ein Buch gemacht, ja, 12 Kilogramm schwer. Das hat er mir mitgebracht mit einer wunderschönen Widmung zum 3. Stern.
Ja. Schön. Ja.
Nee, er war streng. Und wir haben auch trotzdem viel Spaß gehabt. Also immer so sagen, es war überall viel Arbeit und wir haben trotzdem Sport gemacht und wir haben trotzdem so viel auch Spaß gehabt, ja. Und wenn es halt einmal heiß war oder irgendwie mal ein Fehler passiert ist, ja, dann haben wir das halt dann überbrückt. Mit Sport oder mit Spaß halt, ja.
Also, ein paar deiner Schüler kenne ich ja und bin befreundet, ob es der Karl-Heinz ist, der Bobby, und alle um das Gleiche erzählt. Es war hartes Arbeiten bei dir, weil es war immer spaßig. Es war immer, du hast immer geschaut, dass heute würden wir Work-Life-Balance sagen, aber es war Spaß zum Arbeiten. Es hat immer passt bei dir. Arbeiten und dann war wieder Spaß angesagt.
Ja, wie gesagt, also, es gibt ja 2 witzige Männer, ja. Also der Private, ja, und der im Betrieb. Und da natürlich war ich schon sehr pinkelig und habe schon ganz großen Wert darauf gelegt, ja, auf Konzentration und dass man dementsprechend sich bewusst war, wo man ja tätig war. Ich meine, wir waren das erste 3-Sterne-Restaurant und die Latte habe ich mir selber hochgelegt, ja, und die Erwartungshaltung war ja auch enorm groß, ja. Von den ersten Mal haben wir wahnsinnig viele Kollegen gehabt, Journalisten gehabt, anspruchsvolle Gäste. Also es war schon, oft habe ich gesagt, wir sind eine richtige Kollegenkantine, ja. Die Kollegen, die können es ja auch. Ne? Die können es ja auch so sein.
Das bringt mich zu einer Frage. Stimmt es, dass Jörg Wörter, leider schon verstorben ist, der ein paar Jahrzehnte später mal gebeichtet hat, dass er bei einer Soße getrickst hat und du trotzdem, obwohl das schon so lange her war, zwischen der Tat und dem Geständnis noch immer so richtig wütend warst?
Nein, das ist also eine Anekdote, die hat mal irgendwo ist immer entstanden, oder hat der Jörg mal erzählt, er hat mir mal gebeichtet und dann der Jörg war ja einer meiner Lieblingsschüler und der Jörg war auch von Bad Gastein und der ist mir besonders ans Herz gewachsen und war ein großartiger, talentierter Koch. Es ist ja schade, dass er nicht mehr bei uns ist, ja, und ewig schade. Und ich denke so oft an ihn, auch bei mir hier am Schreibtisch stehen, ja. Und nein, ich war über mich selbst erzürnt, dass ich es nicht gemerkt habe, dass er da getrickst hat. Sagen wir so, ja. Nein, der Jörg und wir sind jetzt Skifahren gewesen und wir haben wirklich so viele schöne Erlebnisse. Und ob es in Backerstein war, in der Villa Hiss war oder zuerst war er ja in der Solitude und dann war er im Europe. Damals war die Eröffnung, die Wiedereröffnung vom Grand Hotel Europe. Die haben wir gemacht mit der Liza Minnelli. mit Liza Minnelli. Dann war in der Villa Hiss der Jörg. Und dann ist er runter das wunderschöne, kann man sagen, Zell am See zum Schloss Brila. Also, Schloss Brila, ja, Brila. Genau, fantastisch. Ja, der Jörg war ein genialer Koch. Also wirklich, das war derjenige, der ja meine Philosophie am meisten verstanden hat.
Das, wenn er das jetzt hört, dann.
Ja.
Ja.
Groß nach oben.
Ja, man sieht sich wieder.
Ja.
Du bist dann im Endeffekt nach Amerika. Warum Amerika? Was war die Motivation?
Bevor ich nach Amerika bin, habe ich noch die Stage gemacht bei Verger. In Mougins, ja, das war eine ganz andere Küche wieder. Ja, erstmal Verger. Roger Verger als Person, ja, fantastisch, ja. Und dann habe ich meinen großen Freund Henri Lévy, ja, der ja selber ein gutes Restaurant, 2-Sterne-Restaurant gehabt in Berlin gehabt hat, ja. Mit denen haben wir ja, er hat ein Haus unten gehabt, in Valoris, hinterhalb von Cannes. Und dann haben wir dann immer schöne Reisen gemacht und haben auch da unter anderem auch Jacques Maximin besucht im Legesco und so weiter. Und da war ich ja auch, da habe ich Stage gemacht. Bei Verger habe ich ganz eine andere Küche kennengelernt, ja, diese Küche, die provenzalische Küche mit viel Kräutern, Olivenöl, ganz eine andere Küche, fantastisch, ja, das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, ja. Und ich bin aber halt wahnsinnig wissensbegierig, gewinne wie ein Schwamm, ich habe ja alles gleich aufgesaugt und nächtelang geschrieben und gemacht und getan. Ja, und dann, aber Trois Gros war ja auch so eine Station, wo ich dann eben auch, weil der Claude, der ältere Sohn, der war ja bei mir ein Jahr im Oberschnitt, der ist jetzt früh in Brasilien ein großer Star, Fernsehstar, Restaurant. Michel ist der jüngere Bruder, ja, der war bei Friedrich Girardet und so weiter. Und dann war ich London im Café Royal. Da war ich noch falsch. Ich bin nach der Auberge de Lille bin ich in das berühmte Operagellen nach Stockholm gegangen zu Werner Vögeli. Da war ich Chef Poissonnier, der Posten überhaupt. Aber durch Zufall, weil die Kingsholm, ja, ist die Jungfernfahrt gemacht. Und hat da viele Leute von Dings abgeworben, ja, Obergellern. Und dann habe ich da nachgezogen und habe da den Chef Poissonnier gemacht, ja, bei Werner Vögele. Habe aber schon, also die Zusage gehabt bei Bocuse und bin dann von dort aus zu Bocuse gegangen, ja. Und dann London, Café Royal und dann Brüssel natürlich, Brüssel, Villa Lorraine. Das erste 3-Sterne-Restaurant außerhalb von Frankreich, ja.
Okay.
Großartig. Bei Marcel Greusch war der Besitzer sehr streng. Sehr streng. Aber super, super, super viel gelernt auch, ja. Und alle Menüs, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ja, heute ist ja alles Menü und so weiter. Alle Menüs. Ja, jedes Land, jeder Fasan, alles. Das war schon.
Unvorstellbar.
Ja, das muss ich schon sagen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man das heute machen könnte. Nochmal so. Ja, und dann, wie gesagt, ist das Angebot gekommen nach Washington D.C. Und das war wunderschön. Das war in der M Street am Kanal unten. Das letzte, kann man sagen, Projekt, was genehmigt wurde. Und ich bin dann rübergeflogen mit G-Sack und allem möglichen Zeug, ja, bin ja ausgewandert, dann haben wir noch einen Batschen gehabt, da haben wir der Köstinger gerne auch hingefahren zum Flughafen und dann haben wir noch einen Batschen gehabt, ja, also Und dann, na gut, das war vielleicht schon das schlechte Omen. Und dann komme ich da an. Und dann habe ich eben der Vizepräsident, der war Lehrer in der Georgetown-Universität. Das hat mir sowieso ein bisschen so mal komisch gedünkt. Und dann, ich möchte zuerst den Betrieb sehen. Ja, okay, da sind wir hingefahren. Nach einer Schlägerei von John Wayne. Ja, alles kaputt, nichts gemacht. Welcome Party haben wir jetzt da. Ich war so enttäuscht, ja. Und dann haben die noch ein zweites Hotel gehabt, den haben wir jetzt geheißen Linden Inn, Bethesda war das, ja. Und da habe ich da, der hat Küchenchef gemacht, bis zur Überbrückung. Und dann haben sie mir nach einem Dreivierteljahr mitgeteilt, dass sie das Restaurant nicht bauen. Ja, das war dann schon eine harte Pille. Ja. Aber, und ich habe natürlich gewohnt, 55 Meilen außerhalb von Washington DC, ja, ich habe gewohnt in McLean, ein wunderschöner Ort, ja, in Virginia. Ich habe von Präsidenten abgekauft, das Haus, ja, der hat umgezogen, habe das übernommen in meinen Größenwahn. Und dann, ja, und jetzt bin ich da gestanden, ohne Job. Und der Köstinger Gernot, ja, vom Dorfgestein, der war auch, den habe ich auch noch rübergeholt. Ja, ich habe ja Leute engagiert gehabt für das neue Restaurant. Und auf jeden Fall ist es so, dann habe ich mich vorgestellt bei Marriott. Und da werde ich nie vergessen, und der Vizepräsident hat zu mir gesagt, habe die ganzen Zeugnisse gehabt, ja, was ich vorhin aufgezählt habe, ja. Das war ja Litanei, das war ja vom Allerfeinsten. Der Beste ist für uns nicht gut genug. Das war die Antwort. Die wollten mich dann als Exekutivchef anheuern. Habe ich dann mitgemacht, ja. Da sind wir nach Chicago geflogen. Und da hat es gegeben, da haben sie ein italienisches Restaurant gehabt, ja. Da haben wir so an die 500 Essen gemacht, ungefähr. 500 Essen, aber alles schon so halb vorbereitet. Aber es war auch wieder lehrreich. Ich habe auch wieder gelernt, ja. Du lernst da überall was, ja. Das ist ja das Interessante. Da sind wir in anderen Dimensionen zu arbeiten, zu denken, ja, und. Und der Nacht wurde produziert. Das war das rein italienisch, ja. Und dann sind wir rüber nach Chicago, da war ein großer Event mit Eismeißeln und so weiter und so fort. Und dann habe ich das erste Mal das Fließband kennengelernt, ja, links, rechts und dann links, rechts. Und dann beim Rückflug ist der Vizepräsident neben mir gesessen. Dann habe ich gesagt zum Vizepräsidenten, dass er recht hat, dass der Beste nicht gut genug ist. Und ich möchte hiermit mitteilen, dass ich ab morgen nicht mehr bei Marriott tätig sein werde. Und dann habe ich dann, aber schon vorher, habe ich dann schon beim besten französischen Restaurant in Washington angeklopft. Ja, und das war der Robert Creot, Pariser, Maxim-Schule und so weiter und so fort. Und da war ich dann der zweite Chef am Abend. Ja, viel gelernt. Und da haben wir dann Sea Catch aufgemacht. Nur Fischgerichte. Wir haben dann gemacht auch an die 500 Essen pro Abend. Ja, ich hab schon eine ganz andere Schule hinter mir, das glaubt man ja gar nicht. Nein, ich, und dann kommt das Angebot von Herrn Eichbauer. Ja, dann ist der Eichbauer gekommen und dann ist er, ja, ist mit mir rausgefahren nach Virginia und dann bin ich rübergeflogen, haben mir das mal angeschaut, weil das Fundament ausgegraben und. Ja, und dann ist so eine Geschichte im Buch drin mit den Herz, und, keine Produktionsküche und so weiter. Ja, und dann, ja, meine Frau, die Monika, die wollte nicht mehr, die wollte lieber drüben bleiben, weil das Haus war wunderschön. Und dann habe ich doch entschieden, eben, wie gesagt, nach München zu gehen und das Restaurant Tantris zu eröffnen.
Wie ist der Herr Eichbauer auf dich gekommen? Wo, ja.
Wieder über die Heberlins. Und auch Bocuse natürlich Heberlins. Ja, Heberlins, okay. Ja, da gibt es nur einen, ist der Eckart, aber der ist in Amerika drüben. Dann hat die Familie Eichbauer Urlaub gemacht in Mexiko, haben einen Zwischenstopp gemacht in Washington DC und da haben wir uns getroffen und dann bin ich rübergeflogen nach München und dann haben wir halt, ja, das Haus verkauft und so weiter und so fort. Und die Veronik, die Tochter, war dazu mal 7 Monate alt und mein weißer Schäferhund, der Rex, war auch 7 Monate. Und so weiter.
Ja, weil es zusammenpasst. Jetzt hast du 1971.
Ich rede zu viel, gell, oder?
Es ist fantastisch, du. Ich genieße es total. Du. Du, das war 1971, stimmt das?
70 war das, 70 bin ich rüber, ja, und dann Ende 70 war ja dann die inoffizielle, kann man sagen, Öffnung, das war ja dann für die Bauarbeiter, haben wir da gekocht, ja, und 71 war dann die offizielle Eröffnung im Januar.
Du, aber das muss ja, die deutsche Küche war bei weitem nicht so ausgeprägt wie heute, dann kommst du mit Qualität, mit frankophiler Küche, das ist ja nicht vom ersten Moment dann mit offenen Armen angenommen worden. Du warst ja wahrscheinlich ganz der Spinnerte sozusagen. Was machst ja, du da? Wie war das?
Das hat es immer geheißen, wenn am Viktualienmarkt, jetzt kommt der Spinnerte. Jetzt kommt der Spinnerte. Und nein, es war so, du musst dir vorstellen, ich bin da angereist mit meinen ganzen Unternehmen, ich habe mich noch verschlechtert, ich habe dann im Hochhaus hinterhalb vom Tantris, ja, im 11. Stock gewohnt, ja, und natürlich eine Einschränkung bis dorthin aus, ja, da habe ich das schöne Haus gehabt, den Garten gehabt, ja, ich war selber die Gartenarbeit gemacht und so weiter und so fort. Und dann bin ich da in den Betonpumpe drinnen. Und ja, das war schon eine Umstellung, auch für meine liebe Monika, die das alles mitgemacht hat, ja. Und aber ich war halt einfach so fanatisch in meinen Berufsansehen oder so meine Berufsvorstellungen, ja. Und dann natürlich hat ja alles erst begonnen. Es hat dann begonnen eben, und wie gesagt, ich habe da drei Leute mitgenommen von Heberlin, ja, der Bernard Thierry war mein Chef, war meine rechte Hand, und der Schübnell und der Nusswitzer, drei Elsässer, das war, kann man sagen, das Gerüst am Ball, der Wattisee, der Blut, den habe ich von der Schweiz gekannt, und dann musste ich einmal anfangen, überhaupt einmal Adressen ausfindig zu machen. Und da hat der Herr Eichbauer, hat mir da eine Adresse gegeben, aber der war dann am Anfang ein bisschen kompliziert, Gemüsehändler am Viktualienmarkt, und dann bin ich zum anderen, und dessen Vater hat Walterspiel beliefert, ja, und er hat auch Walterspiel beliefert, das Hotel für Jahreszeiten in München, und da war der Herr Hackbart, der Küchendirektor, und Dieter Biesler, enger Freund von Herrn Siebeck, ja. Hä? Und die waren dann so kollegial und haben mir dann auch Adressen gegeben und so weiter und so fort, Essmann und Masen und so weiter. Und dann habe ich dann langsam angefangen, und dann haben wir auch am Viktualienmarkt, fantastisch, die Frau Häfner, ein Wild mit Rehrücken, Hasenrücken, Fasane, also Täubchen, also wirklich. Und dann haben wir auch die Gemüsehändler, der Walter Sutter. Und so hat es dann langsam begonnen. Und da haben wir auch viel einfliegen lassen vom Großmarkt, vom Rangier Express, ja. Vom Rangier, ja, Markt besser gesagt, ja. Und dann hat es ja langsam begonnen, ja. Der Rangier Express, der Karl-Heinz Wolf, Georg Kastner und noch Italiener haben da schon angefangen. Und dann war noch der Lesage von Ettlingen, eigentlich der erste. Und so hat es dann langsam angefangen, und dann haben wir auch die Produkte bekommen, haben wunderbare Süßwasserfische gehabt, wir haben ein eigenes Süßwasserbecken gehabt, ja. Am Viktualienmarkt, der Herr Meier, der war unser Lieferant. Fantastisch, wunderschöne. Da haben wir eine Schleien gemacht, wir haben alles Mögliche gemacht, ja. Also, und auch eine Karten, riesengroß, viel zu groß, ja. Und dann hat man das ja alles, dann hat es ja kein Menü gegeben früher. Ne? Früher war ja immer alles à la carte. Von wegen hier 10 Personen Menü, Tellerbatch. Alle Karten wollen wir essen, ja. Und da wurde immer alles geteilt und nochmal geteilt und nochmal geteilt, und gesagt, und jetzt machen wir ein Menü. Und das ist halt dann immer so, kann man sagen, angekommen, ja, und gewählt worden, wie halt was dann draufgestanden ist. Wenn am Schluss dann Fili war oder Medaillon oder was vom Reh, dann wurde es schon angenommen, war ein Kaninchen oder etwas, dann hat es weniger Anklang gefunden, ja. Fantastischen Service haben wir gehabt, nicht so ganz wichtig. Gerald Graz war unser Restaurantdirektor, den hat Herr Eichbauer geholt von der Schweiz, ja. Das Hotel Beatus hat es geheißen. Fantastisch. Und im Service haben wir sehr viele Italiener gehabt, ja. Und dann ist der Herr Kluge gekommen. Leider ist er gerade viel zu früh verstorben. Großartiger Mann, ja. Und ja, so.
Ja, dann ging es los. Ich schätze mal, die Türen werden es am Anfang nicht eingerannt haben. Das war ja, die Küche war ja für München, für Deutschland noch nicht verständlich. Lässt das zweifeln oder sagt, wenn es nicht konsumiert wird, oder kann man da wirklich draufbleiben? Also ich weiß, es ist gut, es dauert nur.
Ja gut, ich muss sagen, ich habe da mit Herrn Eichbauer wirklich einen außergewöhnlichen Patron gehabt, ja, der das ja auch unterstützt hat. Das hat am Anfang ja wirklich viel, viel Geld gekostet, ja. Und am Anfang wurden wir ja überhaupt total verkannt. Also wir waren ja nur die Festkirche, wir waren ja nur der Betonbunker, wir waren Feuerwehrstätte, ja, und was war teuer. Also da war natürlich der ganze, der Interieur, ja, dieses, der rote Teppich, die roten Lampen, die der, dann haben wir den Grill gehabt, noch, der unwahrscheinlich gut angekommen ist, der Grill, aber wir wollten ja kein Grillrestaurant werden, ja, war ja eigentlich eine indirekte Konkurrenz zur Küche, ja. Und ja, das hat sich alles normalisiert, wir haben fantastisch, und auch der Lorenz war der Chef am Grill, fantastische Arbeit gemacht, ja, und alles selbst gemacht, ja, und die Pommes frites, und dann haben wir am Spieß gedreht, unsere Poularen, unsere Lammkeulen und so weiter und so fort. Und die schönen Mixgrill und Lammkoteletten und alles Mögliche. Also, so. Der Herr Michael Lauder gesagt, beste Steakhouse der Welt. Wollte man aber nicht sein. Und das war wahnsinnig schwierig, ja. Die Koordination zur Küche, ja, mit den, wenn man Hechtklößchen gemacht hat, ne, die souffliert haben, ja. Und ist der Grill fertig, sind wir fertig. Das mit Absprache, ja, wir können, das war schon eine Riesenherausforderung. Ja, aber jetzt das neue Tantris wird auch interessant. Ich bin auch gespannt.
Absolut. Ein mutiger Schritt der Familie.
Ja, und dann natürlich, wie gesagt, die Küche als solches, ich meine, es war halt die sogenannte Nouvelle Cuisine, diese neuzeitliche Küche eben ein bisschen schlanker zu machen, die Frische, die Kräuter und natürlich schon, ich habe ein Repertoire gehabt, ja, das war ja, da war ich schon, das war der Polster, das war mein großer Polster, den ich gehabt habe, ja, das Wissen. Nicht? Und das habe ich schon aufgeschlagen damit. Nicht? Und dann sind ja auch andere gekommen, ja, Henri Lévy in Berlin, die Müllers, der Keller und Bardot und unten am Bodensee, der Sieber und wie sie alle heißen, ja. Ja, da ist eine richtige schöne Euphorie und in München auch mit Otto Koch, mit Sabitzer und natürlich auch vier Jahreszeiten, Böttner, da war auch Konkurrenzer. Und natürlich der Humpelmeier, nicht zu vergessen. Humpelmeier war die Adresse, ja. Und da wollten sie mich dann auch abwerben, ja. Aber die Frau Franzen hat die Besitzerin geheißen, sie war, eigentlich hat mich da der Besitzer, der Volker von Hof. Der wollte mich da quasi platzieren. Aber die Besitzerin hat mich gar nicht gekannt, sie hat gar nicht gewusst, Tante ist oder witzig, noch nicht gehört. Und dann war die Sache beendet, ja, okay.
Du hast ja nachher mit dem Tantris hast du ja bekanntlicherweise den dritten Stern gekratzt, ja. Und was war so der entscheidende Moment, wo du sagst, jetzt möchte ich wirklich selbstständig werden mit der Aubergine? Warum reift das? Warum begibt man sich aus einem sicheren Hafen mit der Familie Eichbauer raus?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wie gesagt, also wir haben ja 73 den ersten bekommen, dann 74 den zweiten Stern. Und dann habe ich dann eben, der hat Fuchs geheißen, die Michelin-Leute haben sie ja teilweise zum Erkennen gegeben. Und dann habe ich ihm halt mitgeteilt, dass ich mich verändern möchte um mein eigenes Lokal. Ja, und sagt er, schade, weil sie haben schon am dritten Stern gekratzt. Ja, dann sage ich, ja gut. Eigentlich wollte ich ja schon auch mit Herrn Grazer, haben auch schon immer wieder ein bisschen mit den Gedanken gespielt, zur Selbstständigkeit, ja, oder uns selber ein Lokal zu machen und so weiter und so fort. Ja, und dann natürlich wollte ich halt dann ein kleineres Lokal und ein bisschen individueller, ein bisschen, kann man sagen, ja, also auch nicht mehr, Es war kein Honiglecken. Am Schluss waren wir ja wirklich gut besucht. Ja, wir haben ja dann 130 Essen gemacht à la carte. Und das war dann wirklich eine riesen Herausforderung. Und wie gesagt, alles à la minute, à la minute, à la minute. Und eigentlich wurde ja ein Gang zurückschalten. Ja. Und dann musste ich natürlich erstmal das Finanzielle stemmen. Und dann habe ich einen Partner gehabt, ja, den Herrn Stegmann, der hat mir dabei geholfen und hat da eben Privatgelder an Land gezogen. Ja, und so konnte ich dann auch den Wunschtraum, ein eigenes Lokal zu bauen, dementsprechend ja realisieren. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir dann angefangen. Ich musste ja bei Null anfangen wieder. Ja, ich habe die ganze Mannschaft an Heinz Winkler gelassen. Ja, Heinz Winkler war ja dann ein halbes Jahr bei uns, ja, und hat dann eben nach, ich habe ihn dann richtig, kann man sagen, ja, das schmackhaft gemacht, ja, das Tantris zu übernehmen, weil vorher wurden viele Absagen, es hat ein bisschen abgesagt, es hat und mehrere Leute haben abgesagt, aber der Heinz Winkler, ja, und der Eichbauer meinte, ich mach mal's leicht. Ich sage, ich mach mal's nicht leicht. Der Winkler ist ein sehr ehrgeiziger, guter Mann, das habe ich gesagt. Der war ja auch schon Küchenchef im Schlosshotel Montesina. Und es war, ich habe den Heinz in den Sattel gehievt, ja, und er hat es brillant gemacht, ja. Und hat den dritten Stern erkocht, ja, und mit seiner wunderschönen Residenz, ja, in Aschau, kann man nur sagen, Respekt. Und ja, und was haben wir sonst noch gehabt? Achso, das Aubergine, ja. Aubergine, jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, warum Aubergine? Aubergine ist eine Hommage an die Auberge de Lille. Auberge, dann natürlich Auberge, die Aubergine, eine Farbe, die Modefarbe, die ja 15 Jahre brillant oder dominant gewesen ist, und natürlich die Frucht Aubergine, ja, ein wunderschönes Gemüse, vielseitig, und ich habe damit auch Desserts gemacht, ja, kann man wundern, weil das so neutral im Geschmack ist. Und die ganze Innenausstattung war ja Silber- und Auberginefarben. Ja, es war ja sehr puristisch, es war sehr kühl, ganz anders wie das Sandres. Und vor allem war halt der Kontakt zum Gast mir wichtiger. Und eben, kann man sagen, mein Sprichwort immer, die Maßarbeit am Gast. Die Maßarbeit am Gast, dem Gast zu erkunden, was ist das ein insgeheimer Wunsch, was hätte er gerne mal, würde er gerne mal ein Rehragout essen oder ein Linsengericht und so weiter und so fort. Und das kleine Restaurant hat es zugelassen, dass man da eben Kontakt zum Gast bekommen hat. Ja, das habe ich im Tantris, war es auch relativ weitläufig. Und nicht zu vergessen, wir haben auch oben die Bar gehabt, ja, einen brillanten Barkeeper, den selbst Herr Schumann anerkannt hat, ja. Genialer Barmann. Also wir waren und dann natürlich der grandiose Piredo, unser Oberkellner, der 15 Jahre mir die Loyalität, wie gesagt, geschenkt hat. Also fantastisch, ehrlich und ja.
Gut. Über den sagen noch viele, das ist der ungeschlagene Meister des Filetierens.
Ja. Filetieren, also Panschieren. Er hat nur ein Problem gehabt, er hat zu wenig gelacht. Er war zu ernst. Er war kein Kumpeltyp. Der Piredo war halt ein Sarde, ein stolzer Scharde. Ja, er war nicht der Schulterklopfer oder sowas, nein, aber er war immer auf Distanz. Aber auch gut so. Ne? Bei der Münchner oder die ja, mein Freund, ja.
Du, wie lange hat es dann gedauert? Tantris Eröffnung, dritter Stern. Wann hast du von 0 auf 3?
Ja, ich habe dann gleich bei der Eröffnung 2 Sterne gehabt. Also da war ich gar nicht so glücklich, weil es war eigentlich fast zu rasch, ja. Und Heinz Winkler hat sie verloren. Das war ungerecht, weil wir haben ja alles vorbereitet für den Übergang. Ja, ich war unten bei Bocuse. Wir haben das arrangiert, dass Bocuse eben so und so oft im Jahr eine Dings macht, eine Präsentation im Tantris, ja. Ich habe den Heinz Winkler die ganze Mannschaft gelassen, also meine Mannschaft, außer dem Bernard Thierry, den habe ich mitgenommen ins Aubergine. Der wollte nicht im Tantris bleiben, ja. Und dann haben wir aber gleich vom Stand weg 2 Sterne bekommen, 78 und ein Jahr drauf den 3., 79. Sensation, ja.
Ja. Und dann lief es wie geschnitten Brot sozusagen. Dann.
Ja, geschnitten Brot. Das war auch jeden Tag, war das nicht vollste Konzentration. Da bin ich dann immer auf den Markt gefahren. Ja, also das war ja tagtäglich, bin ich auf den Markt gefahren. Bin einem von meinen Jungs, ja, und Gemüse eingekauft und so weiter und so fort, ja. Und ja, es, aber du musst ja die ganze Mannschaft erst, kann man sagen, formen, ja. Ich habe dann, wie gesagt, also alles neue Leute gehabt, ja, und es war schon, ja, und der Service war exzellent, was wir gehabt haben. Sehr, sehr gute, jeder einzelne, das war ja alles Chef de Rang mit Kommi, ja. Also wir waren da wirklich gut aufgestellt. Ja. Und meine Frau natürlich nicht zu vergessen, die war ja auch noch da, die hat die Gäste begrüßt, mittags nach Hause gefahren, für die Kinder gekocht, abends wieder ins Restaurant gekommen, wieder die Gäste begrüßt, ja. Also wir haben schon einen Aufwand betrieben, ja, und was speziell, wenn er eine Geburtstag gehabt hat, einen Kuchen gemacht, dann Blumen mit einem Rosenstrauß, einen kleinen Champagner offeriert. Also wir haben schon wirklich am Gast gearbeitet, ja. Das ist wichtig. Der muss ja merken, ja, dass man sich freut, dass er da ist, ja. Und dann haben wir auch versucht, eben, ihm Freude zu bereiten.
Jetzt, es gibt zwei witzige Männer, einmal den Chef und einmal die Privatperson. Da gibt es so wunderbare Geschichten, ob es jetzt dann der Schubeck Alfons ist, der immer vor deiner Tür gewartet hat und mitarbeiten wollte. Und ich glaube, die Chance hatte er, wie du noch auf Fußballspielen gegangen bist. Und es waren zu wenig da. Und dadurch ist er in dein Team gekommen, ins Fußballteam, ja. Und dann in dein Lokal.
Nein, er war schon als Gast auch da immer, ja, und war regelmäßig da und hat immer gefragt, und wir waren ja eigentlich komplett, wir waren ja viel zu viele Leute in der Küche. Es war ja auch das Restaurant, war ja, also die Küche war ja viel zu klein und war ja auf engstem Raum, 12, wir waren ja teilweise bis 18 Köche, das war einfach, und der Teil war dann unten im Keller und hat unten dann vorbereitet und, aber wir haben halt unseren Stamm gehabt, ja, also wir haben grandiose Köche gehabt, ja, also es ist angefangen vom Breuer über den Karl-Heinz Hauser, jetzt nicht ungerecht zu werden, der Idra Karl, ganz großartig, ja, Lava, wir haben den Stefan Franz, also was haben wir haben ja wirklich wir haben den Thor Groh gehabt, der vom Gericht mal kurze Zeit da, ja, und so weiter und so fort, ja. Aber es war natürlich schon so, dass wir, also, ja, wir mussten halt jeden Tag uns beweisen, dass wir halt den 3. Stern verdient haben.
Gnadenlos warst du auch, glaube ich, also ganz viele Geschichten so findet man in deinen Büchern, natürlich auch in unserer Coverstory über diese Zeitgeschichten in Eckhard Witzigmann privat, was da alles passiert ist, an lustigen Anekdoten, weil das macht es alles so sympathisch, ja. Daniel hat mir erzählt, du hast halt immer beim Einkaufen, hast du begeistert halt immer alles genommen und der andere hat es hinten mit ausgeladen.
Ja, das war der Bobby Breuer, der hat es erzählt, ja. Nein, weil es so ist, da ist der Pasquale war ja unser Lieferant, ja, eigentlich, der ist ein Italiener, der ist immer nach Paris gefahren. Und dann ist er immer voll gepackt, da sind wir dann in den Wagen reingestiegen und da haben wir halt dann einfach, das war Schlaraffenland und dann haben wir halt, ist man so richtig in den Kaufrausch reingekommen, ja, und das noch und das noch und das noch. Und ich war immer, sagen wir, ich bin berühmt dafür, ja, dass halt immer ein bisschen was da sein muss, ja. Und der Poppe, der Lauser, der hat dann die eine oder andere Kiste hat er dann wieder zurückgeschickt, ja, und dann hat er dann aber auch später mal gestanden, dass er das gemacht hat, ja, aber das ist ja gut so, dass die Leute mitgedacht haben, ja, und dass ich einfach dann zu viel gekauft habe, aber es ist halt oft so, also es ist halt, wenn man die wunderschönen Rotfarben sieht und den schönen Ludimer sieht, ja, und ja, Ja,
es ist zu verlockend.
Ja, es ist zu verlockend. Ja.
Keine Gnade hast du kennt beim Personalessen. Wer das muss halt gut müssen sein, und wer es verbockt hat, der hat ein Problem gehabt. Also, und wenn du mit den Jungs essen und trinken warst, habe ich gehört, dann wurde nicht über die Arbeit gesprochen, es war einfach eine gute Stimmung sein. Stimmt das?
Ja, es ist so, das Personalessen war meistens so, da habe ich immer, wenn jemand neu eingestellt war, die habe ich dann immer so ein bisschen mal zum Testen. Ja, weil ich habe immer gesagt, ja, wer eine Bratkartoffel nicht braten kann, kann auch keinen Hummer rösten. Ja. Und da haben immer die Jungs getestet, ja, wie bei Personal, ist er für dich selber. Ja, und für mich selber koche ich gut. Ja, da wurschtel ich nicht herum, ja. Und aber teilweise habe ich oben mitgegessen, dann bin ich dann nicht mehr hoch, weil ich kann mir das nicht mehr anschauen, dass sie zu faul waren, sich einen Teller zu holen und den Salat extra anzurichten, ja, und dann haben sie den Salat auf den Nudeln drauf und lauter so Sachen. Also das habe ich gesagt, das ist so richtige Panausen. Ich habe immer gesagt, das ist so typisch Deutsche. Das sage ich natürlich jetzt nicht mehr. Und bitte schneiden, ja. Aber nein, aber ich muss halt auch ein bisschen, ich sage, also ja. Ja, wir haben, wenn wir schon so schöne Gerichte anrichten, dann erwarte ich auch, dass ich auch bei meinem Essen den Salat extra anrichte und nicht drauf gebe auf die Nudeln. Ja, das sind Dinge, die haben mich dann schon verzürnt. Ja, aber das war gut. Das war vielleicht das Tippchen auf dem I, ja, dass dann vielleicht, kann man sagen, dann der Rauschmiss gefolgt ist. Aber mir mal wenig Leute, kann man sagen, rausgeschmissen.
Na, es waren sich alle, ich kenne ja viele von deinen Schülern, waren sich alle einig, es war bei dir immer fachlich professionell und privat war es lustig. Also es hat wirklich diese zwei Seiten gegeben.
Privat war es, ja, bitte.
Und jeder damit kennen, hat jeder gewusst, woran er ist?
Nee, weil ich sage immer wieder, es ist auch so, es ist genau wie ein Zahnarzt fragt oder irgendjemand, der immer wieder, oder ein Arzt, ich habe da, welchen da, oder wenn ich am Skilift sah, dann fragt mir irgendjemand, wie ich einen Knödel mache, ja, dann mache ich es ja ganz gern. Aber ich sag, Beruf ist Beruf, ja, und privat ist privat, ja. Und ich sag, mich interessiert mehr, wie seine Familie, was er für einen Sport betreibt, ja, was er für ein Hobby hat, ja. Und ich sag, immer muss einmal die Grenze sein, ja, dass ich sag, Beruf, ja, da hat man so viel Zeit, dass man sich austauschen kann über neue Ideen und so weiter und so fort, ja, aber privat oder wenn ich beim Skifahren bin und so weiter und so fort, dann möchte ich nicht übers Kochen reden, ja. Man wird ja so und so indirekt ein Fachidiot, ja, aber das habe ich immer versucht, ja, eben Zeitungen zu lesen, vielseitig zu sein, mich für andere Dinge zu interessieren, nicht nur allein für den Kochberuf. Und der Kochberuf ist ja so anspruchsvoll, ja, du kannst dich ja beschäftigen die ganze Zeit auch nur mit Wein. Ja, Wein war auch ein Thema für mich, was wahnsinnig wichtig war. Habe ich eben auch bei Hebeli, bei den Franzosen kennengelernt. Ja, es ist die Harmonie zwischen Essen und Wein ist so wichtig. Und durch das viele Verkosten, ja, mit den, kann man sagen, ganzen Weinproben, die wir gehabt haben, mit Bereder und den Sommeliers und so weiter, haben wir eben auch kein unwahrscheinliches Fachwissen gehabt, ja. Paula Bosch war ja zum Beispiel sehr überzeugt von meine Weinkenntnisse. Das will was heißen, wenn Paula Bosch das sagt.
Na, ich gebe dir recht. Ich glaube, viele Sul sind nur jetzt im Kochen. Du musst aber ins Museum gehen. Du musst du musst andere Sachen dich inspirieren lassen. Ich glaube, dann entsteht nur Neues und nicht immer das Gleiche.
Nein, du musst ein bisschen auch vom Gast, ja auch. Der Gast, der redet ja auch einmal über andere Dinge. Der redet einmal über Musik. Ja, da redet einmal, wie gesagt, wir haben ja viele auch, Rostropowitsch zum Beispiel, der weltberühmte Cellospieler. Ja, oder wir haben ja auch Opernsänger gehabt. Wir haben ja, und mit diesen Leuten zu reden, ja, und, ja, da darf man nicht nur, jetzt noch einmal so ein, kann man sagen, ein Fachidiot sein, sondern man muss schon ein bisschen, sagen wir, ein allgemein Wissen haben. Ja, dass man ein bisschen mitreden kann, wissen, was gespielt wird und so weiter und so fort, ja.
1995 wurde die Oberschien geschlossen, dann hast du Zeit gehabt, dich jetzt auf das ein bisschen zu konzentrieren, was, glaube ich, im Zuge des Tagesgeschäftes liegen geblieben ist, die Marke Eckart Witzigmann, es ist Neues entstanden, glaube ich, mit Roland Trettl, dann, glaube ich, Mallorca, Asien, also du hast versucht, sozusagen, dich, die Marke Eckart Witzigmann auszubauen. Ist das richtig?
Ja, das stimmt nicht. Weil ich habe schon in der zu Aubergine-Zeiten habe ich schon meine ganzen Lizenzen gehabt. Ich habe meine ganzen Lizenzen gehabt mit Rössle, mit Bosch, mit Joghurt Bauer und, ja, jede Menge, ja. Und, aber wie gesagt, es war halt wieder ein totales, kann man sagen, eine neue Situation ist da eingetreten, ja. Wir haben die Palazzos gemacht, ja, die war auch sehr erfolgreich waren. Okay, Wodatz war der Erste mit Bernhard Paul zusammen, ja. Wir haben mit dem Hoffmann gemacht, ja. Dann haben wir selber gemacht. Bei Jazz und Palazzo, ja, und das war ja auch, da haben wir nicht nur 440 Gäste, sondern 450 Gäste, war auch eine neue Erfahrungswerte. Und dann, ganz entscheidend war ja auch das Angebot von Herrn Blönske, nach Mallorca zu gehen. Ja, das war, kann man sagen, das hat jetzt mein Leben total anders beeinflusst, eine neue Umgebung, neue andere Kultur, der Markt, die Schönheit des ganzen Landes, die Produkte, fantastisch, ja, also der Markt war immer einen Monat voraus, ja, wie gesagt, alle von Spanien rüber, die mallorquinischen Fische, fantastisch, ja, war zwar immer ein bisschen teurer wie die anderen, aber frischer und besser. Und diese Caspoyers, ja, da habe ich den Roland Rettel, der Roland Rettel war bei mir vorher in der Aubergine, da war Tantris. Und dann habe ich den Roland Rettel zu mir geholt nach Soyer, nach Mallorca. Ja, und da hat er dann einen super Job gemacht, ja. Und dann haben wir noch das zweite Lokal gemacht. Herr Blönske, fantastisch. Die Finca Kaschork, sensationell schön, wunderschön. Also da sieht man, wie die Mallorquiner, was sie für ein Händchen haben, ja, für die Natur, ja, für die ganze Gebüsch, ja, für die Blumen und so weiter. Also das war ganz toll. Und ja, und dann hat er das Hotel angefangen zu bauen, das Atalaya, das hat er aber dann nicht mehr fertig gebaut. Und das war eigentlich dann, habe ich mein Aufgabengebiet erfüllt gehabt. Er wollte zwar noch haben, dass ich bleibe. Dann ist das Angebot gekommen nach Tokio, ja, bei Jochheim. Das habe ich dann angenommen, 2 Jahre war dann das Erdbeben, da wurde das Dings beschädigt, das Gebäude, musste dann abgerissen werden, dann war das dann erledigt, ja, diese Tätigkeit. Und dann, was war dann eigentlich? Ja, und dann ist natürlich gekommen der grandiose Hangar 7. Und da habe ich auch den Roland Trettner dann natürlich durch Werner Grissmann wurde der Kontakt zu Martin Schitzberger, Werner Grissmann, hat den Kontakt hergestellt, ja. Und dann bin ich hingefahren nach Salzburg und Herr Matischitz hat mir erklärt, seine Vision, ja, zu Gast bei, da haben wir dann ein bisschen dann um. Er wollte nur 4-mal im Jahr und dann hat man halt dann monatlich hinzufliegen, ja, die ersten 3 Jahre bin ich mit dem Herrn Klingohr, Professor Klingohr geflogen, mit dem Seitenblicke-Team. Und da waren wir auch, ich war schon viel unterwegs, ja, eben auch wieder Tokio waren wir auch, Tokio, Vancouver, fantastisch, Sydney und so weiter und so fort. Und der Hangar 7, das war und ist natürlich einzigartig, ja, und da habe auch ich unwahrscheinlich profitiert, immer wieder gelernt, Stars eigentlich in der Küche, die Persönlichkeiten, die Philosophie der einzelnen Köche, die Gerichte, die Produkte. Also der Hangar 7 ist grandios. Einzigartig weltweit. Heute noch.
Absolut. Also das, was der Herr Mateschitz sich da, ja. Und auch das Team, das das dort umsetzt, ja, aber der, ja, Herr Mateschitz mit der Idee.
Das Team ist sensationell. Da darf man jetzt wirklich korrekt bleiben. Okay, zuerst war der Roland Trettel, ja, und da war schon der Martin Klein hier, ja. Dann haben wir den fantastischen Oberdirektor gehabt. Wie er heißen, Manuel Lechner.
Manuel Lechner.
Im Service gewesen, super Service gehabt, ja. Natürlich auch der Barbereich und dann haben wir den Außenbereich bekommen, den Grill mittlerweile. Jetzt natürlich der Matthias Berger mit seiner Mannschaft da oben im Restaurant. Top-Job. Einzigartig, ja. Martin Klein mit seinem Küchenchef Jörg Bruch vorher und mit Tommy. Und jetzt ist der Jörg Bruch, hat sich selbstständig gemacht, ja. Und jetzt ist der Matthias, nein, ist der Martin
Genau, Martin, ja.
Wie heißt er wieder? Niki.
Ich glaube, Martin Schmidt, kann das sein?
Na, Martin wie
Schmidt?
Heißt er, Martin? Ja? Ebert. Ebert.
Ebert.
Martin Ebert, ja, und auch wirklich eine super Mannschaft, ja, und das haben wir jetzt wieder gemerkt, bei diesem Eckert Witzigmann-Menü, ja, wie die von einem Tag zum anderen diesen ganzen umschwitchen, ja, und das ist ja wirklich eine Herausforderung. Grandios, grandios, ja, man kann sie nur loben und in den Himmel hochleben, was sie da leisten.
Also ich schätze mal, du warst am Anfang, die Idee ist ja das eine, aber du warst der, was die Türen aufgemacht hat, dass wirklich Gastköche kommen. Das wird am Anfang nicht so einfach gewesen sein, nach Salzburg zu kommen, im Koch zwei Tage und wird nachgekocht. Es ist viel Vertrauensvorschuss. Ich schätze mal, das war ja am Anfang dein Job, die Türen zu öffnen, die Leute zu kuratieren und zu schauen, dass das Ganze passt.
Genau so ist es, ja. Am Anfang hat man natürlich schon ein bisschen Bauchweh gehabt, ja, aber der Herr Mattisch jetzt sagt, gibt's nicht, also kann man nicht, gibt's nicht, ja, also der, und dann hat man halt mal peu à peu angefangen bei Leuten, die bei mir gewesen sind, zum Beispiel haben wir da angefangen bei Herrn Schweiger, ja, auf Mallorca, bei Mark Heberlin und so weiter, ja, der Herr Sackmann, ja, und so weiter und so fort, die man halt für, da haben wir dann angefangen und dann hat es langsam gegriffen. Dann haben wir eben auch ein bisschen internationale Gastköche reingeholt, ja, und dann haben wir auch Kontakte oder Adressen bekommen von den Gastköchen und das ganze Netzwerk hat mittlerweile hat sich so ausgebreitet, dass teilweise sich ja die Leute bewerben, ja, bei uns und möchten gerne bei uns eben sagen wir, präsent sein, ja, und ja, es ist ja, man kann nur mit Stolz zurückblicken, wie sie das entwickelt hat, ja, und was das entsprechend für Wellen geschlagen hat in gastronomischen Bereich.
Es ist wirklich weltweit einzigartig, aber du musst auch zum Leben bringen, und auch das hast du geschafft. Und ja. was ich nie vergessen werde, wir sind unten gesessen am Chefstable und ich habe was gegessen und du hast mir erklärt, was ich schmecke, obwohl du nichts gegessen hast. Und das werde ich nie vergessen, lieber Eckert. Dein Geschmackssinn im Kopf ist besser als mein Geschmackssinn am Gaumen, ja. Und dann hast du mir erklärt, was die Geschichte der Soße ist. Du bist ein lebendes Lexikon. Das ist fantastisch, ja. Du schmeckst auch, ohne dass du es wirklich kostest. Und das war für mich, das war so ein Moment, den mein Lebtag nie vergessen wäre, was bei dir alles abgespeichert ist, ja.
Ich höre nicht auf, neugierig zu sein. Ich bin ja immer noch, ich habe nicht umsonst die ganzen Fachzeitschriften in mehreren Sprachen. Ich habe dann meine Bücher hier und ich bin einfach neugierig geblieben und das ist so wichtig, ja. Und man darf nicht jetzt, da muss man mal abwarten, wie die neue Entwicklung sein wird, ja. Die Jugend bewegt sich anders, die Jugend bevorzugt andere, eine andere Ambiente, andere Gerichte, sie wird internationaler, sie wird wahrscheinlich globaler und so weiter, ist sehr schön geworden, abgesehen davon.
Ich glaube, es wird komplexer, richtig, du hast vollkommen recht. Und jetzt zu sagen, wie entwickelt sich die Küche in 20 Jahren, ich glaube, du hast einen Beitrag geleistet, wie hat sich die Küche entwickelt. Ja. Aber wenn du jetzt dann sagen müsstest, Beispiel, also kommen wir zu Bocuse zurück, hatte bekanntlicherweise den dritten Stern verloren. Würdest du sagen, zu Recht oder na, das stimmt nicht, weil hier stürzt man eine Legende und man müsste das System verändern. Also jetzt, und du lebst in beiden Welten sozusagen.
Ja, ich habe da Dings aufgeschrieben, der Henry Truman hat bereits gesagt, man kann Recht haben, aber trotzdem irren. Ja, es mag ja sein, dass gewisse Kriterien dazu beigetragen haben, dass man, einen Stern entzieht. Das ist ja dasselbe Missgeschick der Familie Heberlin passiert, ja. Aber ich finde, man hätte es ein bisschen, wenn ich jetzt 50 Jahre lang drei Sterne habe, ja, es ist auch, ist es noch Dings, wie heißt denn der andere wieder, dem ist es auch passiert. Ist er gleich. Wenn ich jetzt 50 Jahre drei Sterne habe, ja, dann hätte man vielleicht eine andere Art und Weise, ja, man hätte vielleicht den goldenen Stern in die Welt oder eine Rubrik machen können, ja, um das Ganze ein bisschen, ja.
Du musst das rausnehmen, finde ich, aus der Entwicklung. Das ist der goldene Stern, aber das ist Tradition, und manchmal sollte man Tradition auch so lassen, wie sie ist, ja. Und du weißt doch als Gast, dass du ein traditionelles Menü findest. Das ist doch großartig, wie man reinkippen kann.
Ja, aber es ist halt so, ich meine, auch der Michelin natürlich, der mittlerweile, der hat sich auch geändert, ja. Der Michelin hat sich geändert, aber es ist natürlich auch so, ich war bei beiden ja dabei, ich war beim 50 Jahre bei Gues dabei, war 50 Jahre bei Hebelin dabei und Ferrat, Marc Ferrat ist der andere drei Sterne, der hat ja auch verloren, ja. Und es ist so, ich meine, gibt ja nichts Schlimmeres, wie einen dritten Stern zu verlieren, ja, abgesehen davon, ja. Das kann man ja gar nicht mitempfinden, was es bedeutet, ja, den dritten Stern zu verlieren. Ja, jeden Stern, den du verlierst, ja, ist ja wirklich ein Trauerspiel. Aber es ist, man hätte halt vielleicht, ich bin auch davon ausgegangen, dass jetzt dieser aus der Bewertung ist, ja, aber es ist immer noch in der Bewertung, der Michelin-Chef eben hat gesagt, dass er eben auch die drei Sterne, die mittlerweile wie Bocuse oder wie Heberlin auch weiterhin getestet werden, ja, und das habe ich eigentlich am Anfang nicht so gesehen und da hätte man halt vielleicht vorgestellt, dass man da halt schon ein bisschen sich was anderes einfallen lässt, ja, aber wie gesagt, Bocuse hat darauf reagiert, also nicht Bocuse hat reagiert, sondern der Sohn, ja, wie heißt der Sohn? Jérôme hat darauf reagiert, haben wir alles umgebaut und so weiter und so fort, ja, und Marc auch ein bisschen darauf reagiert, ja, aber es ist halt immer wieder schwer, den Dritten sich wieder zu erkochen, aber es ist halt, ja, eine harte Pille.
Glaubst du, dass so alles frankophil, französische Haute Cuisine, dass das weiterhin so relevant bleiben wird? Oder glaubst du, dass das Verständnis von der Spitzengastronomie, der Spitzenküche vermehrt international, vielleicht auch weniger europäisch zentriert wird? Glaubst du, dass man dran rüttelt an dem frankophilen?
Na, ich glaube, dass es schon lange passiert ist, ja. Also, dieser Chor mehrstimmiger geworden ist, ja. Aber mittlerweile sind so viele, kann man sagen, verschiedene Küchentrends, die da hineinspielen, ja. Die Leute reisen viel, die Leute haben Vergleichsmöglichkeiten. Da muss man eigentlich auch sehen, den älteren Gast, ja, und den jungen Gast, ja, und natürlich auch, es kommen auch neue, kann man sagen, auch die vegetarische Welle zum Beispiel, ja, der vegetarische Trend ist nicht von der Hand zu weisen, der ja unwahrscheinlich im Kommen ist, ja, mit Recht auch, ja, also für mich persönlich, ich bin ein leidenschaftlicher Gemüse- und Salatesser und bin nicht umsonst jeden Tag rausgefahren auf dem Großmarkt, ja. Und nein, aber ich glaube, die französische Küche ist einfach, kann man sagen, die klassisch französische Küche ist einfach die Basis der großen Küche. Da gibt's kein Drumherum. Und darauf kann man dann eben verschiedene Küchen aufbauen, ja, ob das die spanische ist oder italienische ist, ja, oder eben die nordische Küche, ja, wie stark ist die im Kommen, ja, die Dänen, die Schweden, Norweger, ich war in Reykjavik bei dem Wettbewerb, fantastische Küche da oben, ja, das ist unglaublich. Küche ist weltweit, ist mondial geworden, ja, es gibt keine Grenzen mehr, ja, in dem Sinne.
Punkt, gibt's nichts hinzuzufügen. Nee. Wenn du dir eines für die deutsche Spitzengastronomie in den kommenden 10 Jahren wünschen könntest, was wäre das, lieber Eckart?
Was ich mir wünschen würde, für ja, die, erstens ja. mal, ja bitte?
Ja, genau, für die deutsche Spitzengastronomie, ja.
Ja, nicht nur Spitzengastronomie. Ich würde mir wünschen, dass man erstens mal einen guten regen Zulauf, gute Gäste. Ich würde mir wünschen, dass eine gewisse Stabilität eintritt, ja, dass man, wie gesagt, dass es weiterhin aufwärts geht, ja, die Normalität eintritt. Und was mir ganz wichtig wäre, dass die Jugend diesen wunderschönen Beruf, ja, also ob es jetzt der Kellner oder der wieder Kochberuf ist, ergreifen sollte, weil da ist schon, kann man sagen, ein großer Nachholbedarf. Das würde ich mir sehr wünschen, dass das auch bei der Jugend ankommen würde, diesen Beruf zu ergreifen und nicht nur eben Computer und die ganze Technik.
Es gibt keinen schöneren Beruf. Du kannst kreativ sein, ja. Du kannst spannende Menschen treffen, auf der ganzen Welt arbeiten.
Du kannst dir Freude machen, du kannst den Gast Freude machen. Du kannst ja auch dazu beitragen, dich ein bisschen einzubringen. Bitte? Ja, du kannst viele Reisen, Sprachen und so weiter und so fort, Eindrücke. Aber du kannst dir Freude machen, du kannst deinem Umfeld Freude machen. Du kannst ja auch ein bisschen nachhaltig denken, du kannst ein bisschen umweltbewusst denken, du kannst dich ja überall ein bisschen mit einbringen. Ja, das ist jedem eigentlich, kann man sagen, ans Herz zu legen, so zu denken.
Lieber Eckert, ich könnte mit dir stundenlang reden. Ich hätte abschließend noch ein paar persönliche Fragen. So kurz und bündig stelle ich dir eine Frage. Und wenn du einfach rausschießt, ja, bevor du, vielleicht kommt noch etwas raus, aber bevor du den Schluss gefasst hast, Koch zu lernen, was war der Berufswunsch des kleinen Eckert?
Der Berufswunsch war ja Skifahren. Skifahrer, mein Berufswunsch war eigentlich, ich kann mich erinnern, in Fasching war ich, was? Musiker. Ja, war ich so ein Lokführer oder ich weiß nicht mehr genau, was ich, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, oder war ich Bäcker, ich bin auch schon mal als Koch beim Fasching herumgelaufen, ja, also, oder Rauchfangkehrer, oder ich weiß nicht genau was.
Wir schneiden das raus, alles gut. Du wolltest immer Koch werden. Welcher Mensch, lieber Eckert, hat dich in deiner Karriere am meisten beeinflusst? Wenn du sagst, das wäre eine Person, wer wäre das?
Ja, Paul Heberlin.
Was bereust du, oder was war so der größte Fehler, den du jemals gemacht hast?
Mein größter Fehler war, dass ich meinen Wunschgedanken, die Bistro-Schiene, nicht in die Realität umgesetzt zu haben. Das war bereue am meisten. Ich habe immer den Wunsch gehabt, da parallel zum Aubergine ein Bistro zu machen. Das habe ich bereut. Weil einfach das Essen, auch das gute Essen, das haben wir auch erreicht, in die Breite getreten werden muss, ja, und nicht nur die Spitze.
Du, lieber Eckert, es ist nie zu spät, gell? Also,
ja, das haben wir noch jung genug, meinst
du? Genau, sagen wir nicht nur. Welche Situation oder Möglichkeit hat dein Leben massiv verändert?
Es war immer wieder, muss ich zurück zu Heberlin, weil das war das Trampolin in die Weltspitze. Paul Heberlin und auch Bocuse waren diejenigen, die mich dann dementsprechend etabliert haben, die, wenn ich so ein bisschen Paul gesagt habe, ich möchte gern nach Schweden gehen, nach Stockholm, ich möchte gern zu Bocuse gehen, ich möchte gern zu Verger, zu Drogro, dann haben die eben den Hörer genommen und dort angerufen und haben mich da dementsprechend platziert. Und das dafür kann man gar nicht genug dankbar sein.
Das ganz Gleiche sagen alle Weggefährten über dich. Wenn man bei dir gut war, hast du jede Tür aufgemacht.
Ja, sicherlich. Weil ich sage, man kann ja nur jemanden empfehlen, wo man die Hand nicht vorhat. Ich habe einmal einen empfohlen, und zwar war der bei Jacques Maximin in der Gresco, ja, und der hat nach dem ersten Tag aufgehört. Und dann ruft er mich an, Jacques, und sagt, du brauchst mir nie mehr wieder jemanden schicken. Ja, das mit solchen, kann man sagen, Dingen, ja, versperrt man den anderen den Weg.
Aber alle, also, das ist auch nicht selbstverständlich, wo vermittelt halt der Chef einen guten Mitarbeiter dahin. Das ist, war nicht selbstverständlich, glaube ich, damals und heute schon gar nicht. Also, das zeigt schon, dass du auch den Leuten die Türen und die Welt gehen
ja, sicherlich, hast. Ich meine, das war ja auch mein Bestreben, ja. Ja, dass die Leute, die bei mir gewesen sind, dass sie was profitiert haben. Also, finanziell war das ja sehr, sehr karg, ja, war ja sehr überschaubar, ja, die Summe. Aber dass sie wenigstens was gelernt haben, dass es ein Meilenstein gewesen ist, ja, das war mir wichtig, ja.
Wenn du eine Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, noch einmal treffen dürftest, wer wäre dies?
Eine Person. Mhm. Also du meinst jetzt lebend noch, lebend oder
im Leben. Lebend oder tot. Du sagst, das ist die Person, die möchte ich jetzt noch einmal treffen.
Meine Mutti.
Schön. Was war das Lieblingsschulfach des kleinen Eckhart? Das sagt da viel über Person aus.
Das Schulfach, mein Lieblingsschulfach. Es war nicht Basteln. Basteln war ich grottenschlecht. Also Sport. War mein okay. Lieblingsfach, Sport.
Sagt viel aus. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?
Menschen zu beglücken. Mit meiner Fähigkeit. Mich selbst zu beglücken. Und die ganze Welt umarmen. Dass ich diesen wunderschönen Beruf ergreifen durfte.
Ist schön. Niemals, niemals auf ein Bier oder ein Glas Champagner, aber auf jeden Fall niemals mit dieser Person wirst du niemals auf ein Glas Bier oder Champagner gehen. Wer wäre das? No go.
Ohne Namen. Im Hinterkopf. Im Hinterkopf.
Diplomatisch. Wenn du nur noch einmal ein Restaurant besuchen könntest, nur einmal mehr, welches wäre das?
Ich würde gerne zu Cesare fahren. Nach Alba. Mhm. Zu meinem großen Freund Cesare. Und dort reichlich weiße Trüffel essen.
Du, ich bin jetzt bald in der Gegend, ich fahre dorthin.
Ja, sag schöne Grüße, Cesare, mein großer Freund. Der hat einen Trüffelhund gehabt, der hat der Witzigmann geheißen.
Versprochen, ich kehre dort ein.
Ja, man muss unbedingt. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob er noch, ob es ist. Er hat ja einen Sohn, ja, der hat ein Restaurant, aber ich weiß gar nicht, ob Cesare noch aktiv ist. Und der ist auch mein Alter, wahrscheinlich, ja. Ne?
Ja, ich check das, da ja. Geht schon noch was, da fahren wir hin. So, wenn du auf deine Karriere jetzt zurückblickst, ja, und du hast unglaublich viel erreicht, auf was bist du besonders stolz?
Auf was ich besonders stolz bin, dass ich eben so ein großes, kann man sagen, Repertoire mir aneignen konnte, durch meine vielen Stationen, geprägt durch die großartigen Chefs, durch das ganze Umfeld. Und das hat mich zu dem gemacht, was ich ja heute bin. Nicht zu vergessen, natürlich alle meine Mitarbeiter, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin oder geworden bin.
Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Lieber Eckhart, ich danke dir von ganzem Herzen. Es war unglaublich, wie immer, unterhaltsam, tiefgründig mit dir. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und jetzt mache ich noch ganz kurz Werbung für deine Bücher. Unbedingt Eckhart Witzigmann, Was bleibt? Ein fantastisches Buch, das ist ja unter besonderen Voraussetzungen entstanden. Das war, glaube ich, nicht so einfach, gell?
Das war sehr, sehr schwierig, ja, wie gesagt, eben diese berühmte Corona, die immer ja noch aktiv ist, ja. Aber unser hervorragender Fotograf, der Helge Kirchberger, der eben nicht reisen konnte und die ganzen kann man sagen, diese auserwählten Köche, die nicht kommen konnten. Und natürlich Christoph Schulte, der exzellente Techter, Dexter, und natürlich auch bei der Matischitz, der, wie gesagt, das Go gegeben hat, ja, und beim Verlag, der das unterstützt hat. Aber es war ein schwieriges Buch, es war das schwierigste Buch überhaupt, ja. Nicht nur für mich alleine, sondern auch für die anderen. Das war schon teilweise grenzwertig. Aber ja, jetzt am Schluss, ja, habe ich es in der Hand und ist überglücklich und stolz. Und ich hoffe, kauft es und viel Spaß beim Lesen und viele neue Anregungen, neue Inspirationen und viel Glück beim Nachkochen.
Lieber Eckhard, ich kann mir anschließen, kaufst es, das ist wirklich, das gehört in jeden, der kochen will und kochen kann, gehört das hin. Ich danke dir vielmals, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann stoßen wir nachträglich auf deinen Geburtstag
mit an. Mit Vergnügen. Sei umarmt. Alles doch. Gute, schöne Grüße an der Redaktion.
Richtig,
und, sehr genau. Und noch was Schönes, gell?
Wir bemühen uns, Eckhard.
Alles Gute.
Also,
viel dich. Erfolg.
Bitte. Danke, bitte. Liebe Grüße an Niki.
Danke. Ciao. Servus. We'll